Rauschgeflüster. Sucht verstehen, erkennen und vorbeugen.
Ein Glas Wein, das eigentlich nur zum Entspannen gedacht war. Eine Zigarette für den Stressabbau. Eine Pille, die doch nur beim Einschlafen helfen soll. Kleiner Alltagshelfer? Was, wenn ich plötzlich nicht mehr ohne kann? Was bekommen meine Kinder mit? Wie komme ich da wieder raus? Sucht ist eine Erkrankung, die auch vor Erziehenden keinen Halt macht. Allerdings wird kaum darüber gesprochen und das wollen wir heute ändern. Und damit herzlich willkommen zu Rauschgeflüster. Ich bin Nina Berger und bei mir ist meine Kollegin Lea Tegenkamp.
Wir gehören zur Fachstelle für Suchtvorbeugung des Kreises Borken und begrüßen Sie herzlich zu dieser Folge. Bei uns erhalten Sie Informationen zu verschiedenen suchtrelevanten Themen, wie immer wertneutral und vorurteilsfrei.
Ja, und heute haben wir, wie auch schon in der letzten Folge angekündigt, wieder zwei ganz besondere Gäste eingeladen. Marco Krasenbrink und Dominik Kleine-Finke, unsere beiden Kollegen aus der Suchtberatungsstelle des Kreises Borken, sind heute hier. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass ihr beiden heute hier seid und uns mit eurer Fachexpertise unterstützt. Bevor ihr euch für die Zuhörenden nochmal genauer vorstellt, wollen wir eine kurze Erklärung vorab geben. Denn bisher haben wir unseren Blick hier vor allem auf konsumierende junge Menschen geworfen und darauf, wie Erziehende eben mit diesen ins Gespräch gehen können und sie stärken können, eben suchtpräventiv aktiv werden. Heute verschieben wir unseren Blickwinkel ein bisschen.
Ja, genau. Und das machen wir, weil wir eben genau wissen, dass nicht nur wir Erwachsene unsere Kinder und Jugendlichen beim Aufwachsen ganz genau im Blick haben, sondern eben auch Heranwachsende uns genau beobachten. Wir sind eben immer Vorbilder, auch wenn wir vielleicht keine sind. Also wir kommen nicht um die Frage herum, welchen Umgang habe ich als erwachsene Person eigentlich selbst mit Suchtmitteln und was lebe ich da vor?
Und genau darüber sprechen wir heute mit euch, Marco und Dominik. Stellt euch doch gerne einmal kurz vor.
Ja, mein Name ist Dominik Kleine-Finke und ich arbeite als Sozialarbeiter in der Suchtberatungsstelle des Kreises Borken.
Marco Krasenbrink, ich bin der zweite Suchtberater hier im Team und somit ist unser Team auch schon komplett.
Ja, und ihr seid ja quasi unsere Nachbarn hier im Kreishaus, weil wir alle auf einem Flur zu finden sind. Und wir freuen uns, dass wir euch hier heute mit unseren Fragen durchlöchern dürfen. Ihr habt einiges an Informationen für uns mitgebracht. Und ja, wir fangen einfach doch mal mit der ersten Frage direkt an. Wer kommt eigentlich so alles überhaupt zu euch in die Suchtberatungsstelle?
Ja, vorweg vielleicht, der Name Suchtberatungsstelle ist etwas unglücklich gewählt. Man könnte auf die Idee kommen, dass man sich nur melden darf, wenn man suchtkrank ist. Das ist aber grundsätzlich nicht so. Wir unterstützen alle erwachsenen Menschen im Umgang mit legalen Suchtmitteln, wie zum Beispiel Alkohol, die sich Gedanken um ihren Umgang damit machen oder auch an ihrem exzessiven Verhalten leiden.
Viele der Ratsuchenden betrachten sich gar nicht als süchtig. Andere haben schon eine Diagnose hinter sich oder sogar schon mal eine Behandlung in Anspruch genommen. Neben Betroffenen selbst beraten wir aber auch Leute aus dem sozialen Umfeld, die sich Sorgen machen, zum Beispiel Familienangehörige, die sich Sorgen um die beste Freundin, Tante oder den Vater machen.
Okay, das heißt also, man muss selbst gar keine eindeutig diagnostizierte Erkrankung haben oder überhaupt selbst betroffen sein, um euer Beratungsangebot nutzen zu dürfen. Also aus unserer Erfahrung heraus wissen das ganz viele gar nicht.
Ja, das ist genau richtig. Das stellen wir auch immer wieder fest. Das ist keine Voraussetzung. Was allerdings eine sein könnte, wäre das Alter. Wir beraten in der Regel keine Kinder und Jugendlichen. Die meisten Ratsuchenden sind dementsprechend über 18 Jahre alt.
Ja, und das ist jetzt zum Beispiel wieder ein Unterschied zur Beratungsstelle aus unserer letzten Folge mit Hilka Passmann.
Genau, jede Beratungsstelle hat eigene Schwerpunkte.
Ja, und warum ihr jetzt in der Regel vor allem volljährige Personen beratet, darüber sprechen wir später nochmal genauer. Zuerst vielleicht die Frage, warum kommen Menschen überhaupt zu euch in die Beratung? Also was für Themen bringen die so mit? Was taucht so bei euch im Alltag auf?
Bei den Substanzen kommen die meisten wegen Alkohol oder wegen Medikamenten. Die sind natürlich bei uns auch am meisten verbreitet. Und bei den Verhaltenssüchten ist Online-Glücksspiel ein großes Thema, aber inzwischen auch exzessiver Mediengebrauch oder Kaufsucht werden immer öfter benannt.
Ja, und das sind Themen, die wir auch in der Suchtprävention immer im Blick haben. Ja, man könnte jetzt sagen, wenn wir unseren Job gut machen, dann landen bei euch vielleicht immer weniger Klienten und Klientinnen. Grundsätzlich ist es so, Alkohol ist ein Riesenthema. Wir haben auch schon in der zweiten Folge drüber gesprochen. Es ist verfügbar, gesellschaftlich akzeptiert und der Konsum von Alkohol, der ist wirklich fast überall sichtbar. Jetzt bald startet ja auch wieder die Schützenfestsaison. Da ist das natürlich auch nochmal wieder ein Riesenthema. Suchterkrankungen hingegen, ja, die bleiben oft unsichtbar. Bei euch in der Beratung, da stelle ich mir vor, da ist das anders. Trauen sich die Menschen bei euch direkt ganz offen darüber zu sprechen?
Also zu Beginn fällt es den Menschen auch bei uns nicht leicht. Aber wir haben den Riesenvorteil, dass wir erstmal unbeteiligt sind und mit den Menschen in keinerlei Beziehung stehen. Dadurch können wir natürlich wertfreier und neutraler zuhören. Denn es spielen die diversesten und vielfältigsten Themen und Hintergründe eine Rolle. Wichtig ist es uns, dass wir Verhalten oder Geschichten, Themen, die wir hören, niemals bewerten. Denn wir haben eine große Achtung davor, wenn Menschen bereit sind, Unterstützung anzunehmen.
Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig und gut. Und wie sieht es jetzt nochmal aus, wenn wir zurückschauen auf die Themen der Beratung? Ihr nennt da so Alkohol, Medien, Glücksspiel. Was ist denn eigentlich mit den illegalisierten, also verbotenen Substanzen?
Das Suchthilfesystem ist da so ein bisschen getrennt. Also wir als Suchtberatungsstelle, wir beraten in Bezug auf legalisierte Substanzen und Verhaltensabhängigkeiten. Die Drogenberatungsstellen, die beraten bei illegalisierten Substanzen. Aber um das nicht unnötig kompliziert zu machen, ruft einfach an. Wir finden da immer die richtigen Ansprechpersonen.
Was wären dann so zum Beispiel illegale Substanzen, die da reinfallen würden?
Zum Beispiel Kokain, Amphetamine, aber auch Cannabis, das ist ja nur teillegalisiert und wird daher weiterhin über die Drogenberatungsstellen mitberaten.
Und wenn jetzt jemand zu euch dann tatsächlich in die Suchtberatungsstelle kommt, was genau sind da so die Anliegen von Ratsuchenden? Worüber sprecht ihr in der Beratung?
Ja, das ist wirklich unglaublich vielfältig. Manche wissen auch noch gar nicht, was sie von uns wollen. Sie haben irgendwie nur für sich gemerkt, dass es so nicht weitergeht und sie mit niemandem offen sprechen können.
Andere haben auch schon ganz konkrete Vorstellungen und ganz konkrete Themen. Ich gucke mal in den Kalender und gleich nach der Podcastaufnahme kommt zum Beispiel jemand, der alle paar Wochen kommt, weil der seinen Alkoholkonsum reduzieren möchte. Wir versprechen dann verschiedene Strategien und seine Erfahrungen mit den Strategien. Und der möchte eben regelmäßig kommen, weil er sagt, dann hat mein Vorsatz so eine gewisse Verbindlichkeit, wenn ich weiß, in 3 Wochen bespreche ich wieder alles in der Suchtberatung. Im Anschluss habe ich eine weitere Beratung mit der Mutter eines erwachsenen Kindes. Das ist alkoholkrank und nimmt schon Suchthilfe in Anspruch. Die Mutter stellt aber fest, ich bekomme da gar keinen Einblick, mein Kind sagt nichts und auch die Profis, die sind ja schweigepflichtig. Die interessiert einfach, wie läuft das so in der Beratung und Behandlung, was kann mein Sohn in Anspruch nehmen? Und was kann ich als Mutter tun, um da gut zu unterstützen?
Wir hören aber auch immer wieder, dass es unverfänglich mit einer nebenbei platzierten Sportwette angefangen hat und man sich nach einigen oder manchen Jahren zugestehen muss, so ein Mist, ich kann nicht zum ersten Mal meine Miete nicht mehr zahlen.
Ja, vielen Dank für den Einblick in euren Arbeitsalltag und in diese speziellen individuellen Fälle, die ihr hier jetzt genannt habt. Wie nehmt ihr die Ratsuchenden denn so wahr? Also ich kann mir vorstellen, dass manche vielleicht ja lange überlegen und sich nach einer wirklich langen Zeit überlegen, jetzt gehe ich in die Beratungsstelle. Wie tauchen die Menschen dann bei euch auf? Wie nehmt ihr die wahr?
Genau, das kann wirklich jahrelang brauchen, bis Leute den Mut und die Entschlossenheit haben, sich bei uns zu melden. Wir stellen fest, dass sie dann nach 2 Minuten im Gespräch aber in der Regel die Sorge verloren haben und dann ganz offen sprechen können. Nicht selten auch sagen, dass sie zum ersten Mal über das Thema sprechen und total erleichtert sind, dass sie endlich mal alles rauslassen dürfen und sich mal sortieren dürfen.
Ja, und du sagst gerade, manchmal dauert es tatsächlich jahrelang, bis sich Menschen melden und sich jemandem anvertrauen. Und ich glaube, das liegt auch mit daran, dass es immer noch viele Vorurteile und Vorverurteilungen gibt, wenn es um Abhängigkeitserkrankungen geht. Ich glaube, da wünschen wir uns doch alle auch ein gesamtgesellschaftliches Umdenken, damit Menschen sich eben früher trauen, Unterstützung anzunehmen.
Ja, absolut. Sucht ist eben eine ganz klare Erkrankung, wie beispielsweise ein gebrochenes Bein. Nur weil man es nicht sehen kann, heißt es nicht, dass es weniger belastend ist.
Ja, auf jeden Fall. Und wie lange dauert dann so in der Regel eine Beratung bei euch? Oder anders gefragt, wie oft kommen die Leute so meistens zu euch?
Das ist auch vom Einzelfall abhängig. Wenn jemand nur mal eben anruft, 2, 3 Fragen hat und nach 10 Minuten die Antworten hat und glücklich ist, dann sieht man sich vielleicht nie mehr wieder. Und andere, die vielleicht im Moment sich total instabil fühlen und Angst vor einem Rückfall haben, denen ist wichtig, 1 bis 2 Mal die Woche für eine Stunde in die Beratungsstelle zu kommen. Das machen wir dann vom Einzelfall abhängig.
Wichtig ist einfach, dass es kein Schema F gibt. Wir stimmen mit den Ratsuchenden ganz individuell ab, ob wir uns wiedersehen, in welchem Takt wir uns wiedersehen und was eben thematisiert werden soll.
Also ein bisschen nach dem Prinzip, alles kann, nichts muss.
Ja, genau richtig.
Ja, total cool, weil das ja auch sehr offen ist. Viele fragen sich ja wahrscheinlich auch, wann ist denn jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt? Also wann soll ich Kontakt aufnehmen? Was würdet ihr sagen, wann sollte man spätestens Kontakt zu euch aufnehmen?
Also ein guter Zeitpunkt ist, sich einfach dann zu melden, wenn man überlegt, ob man sich mal melden sollte. Es kann ja im Grunde gar nicht zu früh sein. Wir haben noch niemanden ausgeschimpft, weil wir gesagt haben, ist noch nicht schlimm genug. Ganz im Gegenteil, wenn Leute sich früher melden, dann kann man häufig schon mit relativ geringen Mitteln wieder für Stabilität und Sicherheit sorgen.
Wir erleben gerade im digitalen Zeitalter, dass viele Menschen dazu neigen, erstmal im Internet nach Antworten zu suchen. Auch dann wäre es deutlich hilfreicher, sich schon an uns zu wenden, aus dem Grund, dass wir eben viel individueller auf die Menschen eingehen können und eben das Hilfesystem kennen. Das ist in der Regel deutlich hilfreicher als irgendein Selbsttest.
Und seid ihr dann neben dem klassischen, ich frag mal Google, für viele Menschen dann auch die allererste Anlaufstelle?
Häufig ja. Klassische Erstanlaufstellen sind Hausarzt, Selbsthilfegruppe oder eben die Suchtberatungsstelle. Andere Menschen kommen aber auch zu uns, wenn sie schon verschiedene Hilfen durchlaufen haben, schon mal in der Selbsthilfegruppe waren oder sogar mal eine Therapie gemacht haben und einfach nochmal neu anfangen wollen oder eine andere Hilfe ausprobieren wollen. Oder eben auch glauben, dass sie total hoffnungslose Fälle sind und sich so ein bisschen selbst aufgegeben haben. In der Regel gibt es aber immer Möglichkeiten, wie man nochmal Bewegung reinbringen kann.
Ja, total wichtig, weil das nochmal zeigt, dass ja wirklich jeder in die Beratung kommen kann. Jede Person, unabhängig davon, welcher Zeitpunkt, was schon gemacht wurde, was noch nicht gemacht wurde. Ich finde das total schön zu sehen und ich glaube, das kann dem einen oder anderen Zuhörer dann vielleicht nochmal Mut machen. Denn es kann sich wirklich immer lohnen, nochmal den Kampf anzugehen und eine Beratung wahrzunehmen.
Ja, Lea, wo du gerade von unseren Zuhörenden sprichst, wenn wir hier nochmal auf unsere Zielgruppe auch hier für diesen Podcast schauen, nämlich Erziehende, gibt es bei euch eigentlich auch ein spezielles Angebot für Erziehende?
Also wenn Eltern sich Sorgen um ein mögliches Suchtverhalten ihrer minderjährigen Kinder machen, dann verweisen wir in der Regel erstmal an die Erziehungsberatungsstellen.
Und warum macht da eurer Meinung nach der Kontakt zur Erziehungsberatungsstelle dann da eher Sinn?
Wir beraten ja in der Regel bei den legalisierten Substanzen, meinetwegen Alkohol oder bei Verhaltenssüchten, zum Beispiel Gaming. Und in diesem Bereich dauert es sehr viel länger, bis eine Abhängigkeit entstanden ist, wie beispielsweise bei illegalen Suchtmitteln. Und darum sind Eltern in der Regel besser beraten, wenn sie versuchen, dem Verhalten der Kinder pädagogisch zu begegnen und da auch auf die Expertise von den Erziehungsberatungsstellen zurückgreifen, als wenn man da in der Logik der Suchtkrankenhilfe denkt, wo es dann schnell um Therapie oder Entgiftung geht. Wir wägen aber jeden Einzelfall ab. Gerade bei medikamentenabhängigen Kindern sind wir dann eben doch sehr schnell im Bereich von Entgiftung und Therapie, weil Medikamente eben sehr schnell und sehr stark abhängig machen. Aber wie immer, im Zweifelsfall anrufen, wir finden da die richtigen Ansprechpartner.
Wenn sich Eltern aber Sorgen wegen dem Verhalten ihrer erwachsenen Kinder machen, dann beraten wir diese im Rahmen unserer Angehörigenberatung. Das hat den Hintergrund, dass wir davon ausgehen, dass man erwachsene Menschen eben nicht mehr erzieht.
Das heißt, ihr unterscheidet quasi zwischen Eltern minderjähriger Kinder und Eltern von erwachsenen Kindern. Und Eltern von erwachsenen Kindern werden dann quasi ganz normal wie Angehörige behandelt. Also wie Freundinnen, Partner oder Partnerin, andere Verwandte. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau.
Ein anderes großes Thema ist, dass Erziehende selbst ein Thema mit Substanzkonsum oder exzessiven Verhalten wie zum Beispiel Spielsucht haben. Nur weil man Kinder hat, ist man ja nicht davor gefeit, auch in eine Abhängigkeit zu geraten.
Wir haben auch viele Elternteile, die aufgrund des enormen Drucks von Kindern, Haushalt, Beruf und so vielen weiteren Themen derart zu kämpfen haben, dass der Eindruck entsteht, dass der Alltag nur noch mit Suchtmitteln bewerkstelligt werden kann. Dass man darüber versucht, dringend benötigte Auszeiten zu schaffen, die beispielsweise in einer Spielhalle oder an der Theke stattfinden können.
Ja, und das ist ja jetzt quasi genau das Thema des Podcasts oder der Folge heute. Es geht eben um Erziehende, die auch suchtkrank werden können? Nina, da haben wir auch noch ein paar Fragen zu, oder?
Ja, zum Beispiel die allererste Frage, die mir da direkt in den Kopf kommt, ist die Elternpaare. Kommen die dann in der Regel zusammen zu euch in die Beratung oder eher die Einzelperson?
Es kann vorkommen, dass die Eltern gemeinsam kommen. In der Regel kommt aber erst der eine Elternteil auf uns zu, weil er bemerkt, dass beim Partner oder bei der Partnerin etwas zu entgleisen droht. Und das Thema ist dann zwischen den Eltern häufig gar nicht richtig zu besprechen und endet in Ablehnung oder gegenseitigen verbalen Verletzungen. Und in dem Fall unterstützen wir gern, dass ein Gespräch wieder möglich ist. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, arbeiten wir andere Perspektiven.
Ja, ich kann mir jetzt vorstellen, dass Erziehende sich vielleicht auch fragen, was passiert, wenn ich in die Beratung gehe? Kann das negative Konsequenzen nach sich ziehen? Dass damit vielleicht auch eine Sorge und eine Angst eingeht, gerade wenn man zum Beispiel befürchtet, könnte ich Probleme mit dem Jugendamt bekommen oder ähnliches. Wie ist das? Kann sowas passieren?
Nein, das würde weder unserer Schweigepflicht noch unserer Berufshaltung entsprechen.
Ja, einmal wissen wir, dass jeder von uns in eine Sucht hereinschlittern kann und jeder hat das Recht auf eine anständige Unterstützung und Beratung. Wir selbst haben erstmal riesen Respekt davor, wenn sich Leute melden, gerade mit Kindern, weil ja das Thema Schuld und Scham ist halt ein großes. Und wer da seine Angst überwunden hat und so mutig ist, sich Hilfe zu holen, der müsste eigentlich einen Orden bekommen. Und niemand soll hier einen Nachteil befürchten. Das wäre ja irrsinnig, eine Suchtberatung anzubieten und im Anschluss klingelt das Telefon, weil Arbeitgeber oder Jugendamt eine Info bekommen haben. Das passiert einfach nicht.
Und um das nochmal ganz klar zu sagen, wir dürfen keine Informationen an Dritte weitergeben, wie dem Jugendamt, dem Arbeitgeber, Familienangehörigen, der Führerscheinstelle, dem Hausarzt, dem Jobcenter oder auch so vielen anderen.
Okay, also ich habe klar verstanden, ohne Absprache wird hier nichts an irgendwen weitergegeben. Das dürft ihr einfach gar nicht. Gibt es denn aber auch Fälle, in denen es sich vielleicht sogar als hilfreich herausstellt, andere Stellen mit einzubeziehen?
Ja, die gibt's. Manchmal können wir bestimmte Sachen gar nicht bedienen. Beispielsweise bei einer Schuldenproblematik würden wir an die Schuldnerberatungsstelle vermitteln. Und wenn eine Therapie beantragt werden soll, dann braucht man eben auch beispielsweise die Kostenzusage der Rentenversicherung oder Krankenkasse. Das sind aber Sachen, die den Leuten nie aufgedrückt werden, sondern die würden immer informiert werden, was an welcher Stelle Sinn machen könnte. Und dann entscheiden sie, ob sie den Schritt gehen wollen oder noch nicht.
Ja, und wer besonders skeptisch ist, der kann sich immer noch anonym an uns wenden. Also dann wissen wir halt den Namen nicht oder einigen uns auf ein Pseudonym. Mir ist halt erstmal egal, ob ich mit Mickey Maus oder Thomas Müller spreche. Wichtig ist, dass die Person Hilfe bekommt und ihre Optionen kennt.
Okay, also ganz klar heißt das, man muss nichts preisgeben, was man nicht teilen möchte. Beratung ist da ganz offen. Alles kann und nichts muss.
Ja, jetzt hast du, Dominik, gerade nochmal gesagt, man kann auch anonym mit euch in den Kontakt kommen. Auf welchem Weg suchen die Leute denn den Kontakt? Wie melde ich mich bei euch?
Die meisten melden sich erst telefonisch oder per Mail und vereinbaren dann ein persönliches Beratungsgespräch hier unter vier Augen. Das ist quasi der Klassiker. Wir erzählen den Leuten dann, dass wir kostenlos beraten, der Schweigepflicht unterliegen und dass die eben auch die Möglichkeit haben, auf Wunsch anonym zu kommen.
Okay, das heißt, die Beratung findet in der Regel vor Ort statt. Aber was ist jetzt, wenn ich sage, boah, ich möchte nicht ins Kreishaus kommen, vielleicht bin ich auch nicht mobil und kann gar nicht vor Ort sein. Was passiert dann?
Das sind häufig so einige Fälle, wo man nachvollziehen kann, dass es den Ratsuchenden lieber ist, nicht persönlich zu kommen. Wie du das schon sagtest, ne? Es kann irgendwie sein, dass man nicht mobil ist. Es kann aber auch sein, dass man Scheu hat, das Kreishaus zu betreten zu diesem Thema. Wichtig ist zu wissen, dass wir in diesen Fällen auch telefonisch, per E-Mail oder auch per Videokonferenz zur Verfügung stehen. Alles wieder nach dem Motto, Hauptsache die Leute bekommen die Informationen, die sie in dem Moment brauchen.
Ja, das hört sich wirklich nach ganz, ganz vielfältigen Zugangsmöglichkeiten für euer Beratungsangebot an. Generell gibt es ja neben eurem Beratungsangebot in der Suchthilfe noch ganz, ganz viele weitere Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen. Da kann man doch auch durchaus schon mal den Überblick verlieren, oder nicht?
Ja, komplett. Gerade wenn Leute mal vorher im Internet geschaut haben, die stoßen auf ambulante Beratungsstellen, stationäre Therapien, ambulante Therapien, eine Mischung aus allem, Sucht-Selbsthilfegruppen, da kann man hervorragend den Überblick verlieren und von der Fülle an Infos total erschlagen werden. Aus meiner Sicht macht es da mehr Sinn, mal in einer Beratungsstelle anzurufen und zu erfragen, was gibt's ja eigentlich vor Ort und was wäre in meinem Fall vielleicht sinnvoll und vielleicht auch weniger geeignet.
Ja, also richtig schön finde ich, dass die Ratsuchenden dann eben einen Überblick bekommen. Und natürlich ist es verwirrend, wenn das Suchthilfesystem so riesig ist. Und gleichzeitig ist es natürlich total wertvoll, dass das Suchthilfesystem so riesig ist, weil es halt wirklich für jeden oder für jede Person hoffentlich die passende Stelle gibt. Genau, und ihr seid eben eine dieser Stellen. Und wo genau gehe ich denn jetzt hin? Wir haben schon öfter vom Kreishaus gesprochen. Findet dann da auch die Beratung statt?
Ja, genau. Unsere Büros finden sich hier im Kreishaus. Da der Kreis Borken aber auch etwas größer ist, ist die Suchthilfe in Gänze dezentral organisiert. Es gibt noch weitere Sucht- und Drogenberatungsstellen in Ahaus, Bocholt oder Gronau.
Ganz genau. Und diese Drogen- und Suchtberatungsstellen, die findet ihr auch bei uns in den Shownotes und zusätzlich natürlich auch den Kontakt von Marco und Dominik. Wir haben noch eine letzte Frage an euch. Was ist euch jetzt hier nochmal besonders wichtig? Also was sollen die Zuhörenden aus dieser Folge mitnehmen?
Jeder, der sich bei uns oder auch bei den anderen Beratungsstellen meldet, dem gebührt erstmal allergrößter Respekt, auch von den Beratern und Beraterinnen. Ich hoffe, das merkt man dann auch in der Beratung, dass man wirklich in einem Setting ist, wo Leute nicht vorverurteilen und wo Leute große Lust haben, zu beraten und Hilfe und Unterstützung anzubieten.
Und vor allem Hilfe anzunehmen ist etwas, was man seinen Kindern vorleben sollte.
Ja, das ist an der Stelle nochmal ein sehr schöner Abschlusssatz. Da bleibt uns nur noch Danke zu sagen. Marco und Dominik, vielen Dank, dass ihr euch hier heute die Zeit mit uns genommen habt, ja, uns auch unsere Fragen zu beantworten.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Danke, hat Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich glaube, wir haben einen sehr umfangreichen Blick nochmal auf das Thema der Suchterkrankung erhalten. Sollten Sie in unsere letzte Folge noch nicht reingehört haben, tun Sie das gerne, denn da haben wir mit Hilka Passmann über das Thema der Abhängigkeitserkrankung bei Jugendlichen gesprochen.
Ja, und damit entlassen wir euch und auch unsere Zuhörenden hier heute aus dieser Folge. Sollten Sie zu Hause noch Fragen zum Thema suchterkrankte Eltern oder Anregungen zu weiteren Podcast-Themen haben, kontaktieren Sie uns gerne persönlich unter suchtvorbeugung@kreis-borken.de. Auch diesen Link finden Sie bei uns in den Shownotes. Weitere Informationen finden Sie auch auf der Webseite, die Adresse dazu ebenfalls in den Shownotes.
Ja, vielen Dank wieder mal fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder dabei sind.
Ja, und bis dahin bleiben Sie wie immer aufmerksam. Tschüss!
Tschüss!